Geht's ja gerade ab in Ägypten.
Was denn?
Ah ja,
wo willst bestens. Du da?
Alles
oder? Ja.
Ja, da haben sie ja mal gezeigt, wie es geht, die Ägypter.
Mhm. Und den roten Knopf gedrückt. Gelernt.
Ja? Den roten Knopf gedrückt. Man, das ist schon eine Leistung, das Internet komplett abzuschalten.
Mehr da haben weniger, aber auch, ne? Alle mitgespielt, alle internationalen Telekommunikationsunternehmen, die Säcke.
Unglaublich, ja. Mhm.
Ist eine Frechheit.
Wir proben den Ernstfall.
Ja, dann kannst du mal sehen, wie abhängig man. Obwohl, na, ich habe jetzt gelesen, einige Leute machen jetzt Aufrufe, ob nicht irgendwelche Kurzwellenamateure da kurzfristig einspringen können.
Gibt's ja auch noch.
Ja. Haben die eigentlich das Telefon auch komplett gecancelt oder nur das Internet?
Also SMS? Nee, SMS zumindest ist weg. Mobilfunk weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Also die BlackBerry-Dienste haben sie gekappt, da haben sie ja eh ein Problem mehr mit.
Mhm. Das ist also ein guter Vorwand, das zu tun. Ja. Tja.
Das geht.
Das ist schon. Und wie ist es mit gedrucktem und das klassische Flugblatt?
Ja. Das wird noch gehen. Also was ich erschreckend fand, auf Heise gab es gestern eine Meldung, die so im Halbstundentakt abgedatet wurde. Und da stand irgendwas, ging ein Gerücht darum, dass wohl öffentliche Plätze mit Benzin geflutet wurden.
Was?
Bitte?
Um wirklich, ja, wenn da irgendwelche größeren Versammlungen
einmal anzünden.
Ja.
Ja, das stand, ist stand, für, stand das auf, halte ich stand aber, auf Reise, alles, was eh recht ist, stimmt. Aber das halte ich für ein
naja.
Mittelschweres Gerücht, aber jetzt mal ernst.
Ich weiß nicht, also ich denke, denen geht schon.
Ja, die gehen der Arsch auf Grundeis, das ist so klar. Aber ich meine, der Mubarak, der ist, wie lange ist der schon an der Macht? Ja, Jahrzehnte oder was? Der ist doch irgendwie schon Ewigkeiten. Ja, der war das nicht direkt nach Nasser, der?
Nach was?
Nach Nasser?
Oh Gott, das habe ich nicht im Kopf.
Ja, deswegen habe ich jetzt mein externes Gedächtnis.
Das ist so ein Kontinent, den blende ich irgendwie komplett aus.
Was, Afrika?
Ja, weiß auch nicht.
Ja, ich will da auch nicht hin, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also mich zieht da, also ich meine, ich bin ja so ein, ich bleibe in Frankfurt, bewege mich keinen Meter, Mensch.
Ja, ein bisschen raus an die frische Luft kommt man schon, aber.
Ja, ich meine.
Der ist echt seit 81 ist der Präsident von Ägypten, das ist echt? Ja unglaublich, ja. Der ist aber schon recht alt, der ist so alt wie mein Vater. Der ist 82. So alt ist der schon. Das sieht aber noch ganz frisch aus, für 82. Ja,
das Foto 2008.
Das von 2008, ist drei Jahre alt, also das ist ja schon irgendwie.
Naja, also ich meine, es gibt Fresse. Da ja auch Möglichkeiten zur Verhübschung von
ja,
Fotos.
Ja, genau. Ja, nee, nicht nur von Fotos, auch von Leuten.
Ja.
Unruhen in Ägypten hat eine eigene Wiki-Seite.
Aber ich dachte, das hätte immer was mit den Freitagen zu tun.
Ja, die haben da, was ich witzig fand, oder was ich witzig eigentlich sehr beeindruckend fand, dass die Christen, es gibt ja in Ägypten doch noch relativ viele noch, die dann gesagt haben, wir beschützen euch, wenn ihr euer Freitagsgebet macht. Ich finde es eine ausgezeichnete Solidarität ja. zwischen den Religionen. Das ist ja schon mal was, was man
das ist die Analogie sollte. Zu den Montagsdemos.
Ja, ja, wir sind das Volk.
Oh Mann. Da kann ich nicht viel zu sagen. Ich wundere mich nur, wenn ich zu unserem lokalen Discounter gehe und sehe Tiefkühltruhen randvoll mit Schweinehack für 1 Euro die Bahn.
Das will
und
keiner
die Leute
haben,
kaufen es
ja.
nicht.
Ja.
Ja, das dafür hat sind die Bio-Eier weg. Ja. Hier gibt's nicht.
Stimmt, ja. Ja. Meine Frau hat auch Hamsterkäufe gemacht.
Ich frage mich gar,
ich meine, ich fand es auch ein bisschen übertrieben, aber.
Die verbrennen das Zeug doch nicht. Das landet doch irgendwo, mir kann erzählen. Entweder in der Gastronomie oder in irgendwelchen Großküchen oder es wird halt nochmal.
Wie heißen das, diese Eier? Diese Eier, die so am Stock dann gemacht werden.
Nee. Die für Dekorationszwecke. Ja, genau. Die machen so Stangenei.
Genau, also, Stangenei.
Da können wir es vielleicht reinpacken, ja.
Und in das ganze Gebackene, also die ganzen Biskuit-Teige.
Von diesen Selbstbackstuben.
Lustig ist übrigens, was man sagt, satanische Verse, wenn man Mubarak rückwärts liest, heißt Karabum. Passt schon irgendwie, ne?
Wer kommt denn auf so einen? Wie nennt sich das? Anagramm?
Nee, das ist, weiß ich nicht, habe ich auch schon wieder
vergessen. Das ist ein Anagramm?
Nee, ein Anagramm ist, wenn du
Buchstaben
was neu wird. Also Laser ist ein Anagramm zum Beispiel.
Okay, da gab es eine...
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
Da gab es mal eine Seite im Internet, wo man das machen konnte.
Anagramm
Wort eingeben und dann hat er dir... was weiß ich, 50, 500 Dinge
schmeiß die
Dinge
Jacke da weg, das ist egal.
Ja, den darfst du aber sowieso nicht öffnen, den musst du hier drin stehen lassen.
Sonst gibt's Dudu.
Ja, sowas von du. Reicht doch mal dem Herrn hier so sein.
Soll ich das rüberziehen? Ja,
genau.
Pfui.
Was, pfui? Da muss man eigentlich... Sollte man das hier umbenennen? Ich finde es also viel schlauer.
Ja, ich habe gerade überlegt. Ja.
Wie sollte man das umbenennen?
Umbenennen. Umbenennen. Die Dinger da. Ummappen. Das ist dann ein Update.
Das müssen wir analog machen. Natürlich. Ich meine, ich nehme diese Dioxinschleuder oder was weiß immer, was hier. Boah. Hier, ich bin wirklich, gutmutig. Ich habe dann gelesen, es gibt Leute, die haben ungefähr dreimal umgetauscht, bis sie zufrieden waren.
Bis einer nicht mehr gestunken hat?
Nee, wegen anderer Geschichten.
Ach so.
Ich weiß auch nicht.
Wo hast du das denn gelesen?
Oh Mist, ich wollte mir ja auch so ein Teil kaufen.
In der Beurteilung.
Ach so.
Nicht so eins, oder? Echt?
Nein, so
da
eins.
Da können wir mal drüber sprechen. Ja, das ist ja was anderes.
Was, so eins?
So eins. Okay. So eins.
Das ist aber teuer, was er hat.
Ja. Nee, ja, ich will nicht das, was
kann man,
er
das
hat.
Kann man gebraucht sehr günstig kaufen.
Refurbished.
Ja, und sogar mit Garantie zum Teil noch.
Ja.
Ich würde auch keine neueren von der Firma, würde ich glaube ich auch nicht unbedingt mehr kaufen wollen.
Die heißen noch anders jetzt.
Die heißen jetzt so, wie die Firma früher eigentlich schon hieß, die sie hergestellt hat. Und jetzt macht diese Firma, deren Namen hier drauf steht, nicht mehr die Qualitätskontrolle.
Okay.
Das ist der Unterschied.
Vielleicht ist ein großer Unterschied. Vielleicht ist das bei dieser Firma auch passiert, ich weiß.
Ja, das ist wahrscheinlich auch von Foxconn. Oder? Was
meinst du? Oder er hat zu viel Spray drauf gemacht.
Ich habe gar nichts gemacht. Ja, aber die Woche war das nicht eine Firma, die für die Apfelleute was herstellt, die da mit einer fragwürdigen Auszeichnung
versehen würde? Schlechteste Firma der Welt.
Ja, guck doch mal, ich habe das irgendwo.
Ja, ich muss jetzt gerade erstmal meinen Rechner hier sauber machen. Das ist ja sichtlich, das sieht man ja nur von der Seite hier. Und als Hausmeister kann man das irgendwie nicht zulassen.
Nee, das geht ja gar nicht. Wenn du Hausmeister bist, das ist gar nicht.
Ist nur gut, dass hier kein Sonnenlicht reinkommt.
Ja.
In diesem Dreckbunker. Entschuldigung, nein. Es ist ja ein super hyperklinisch reiner Raum hier, was man im Bahnhof eigentlich gar nicht erwartet.
Ja.
So, was
so. Sieht es auch von der Seite schick aus. Das glitzert und blinkt. So, was wolltest du jetzt wissen?
Zumindest das, wo du den Finger drauf drückst.
Das nein, das hier. Ach, das, auch. Das war das, ja. Was willst du denn hören? Sehen? Sag doch.
Nein, kann ich
nicht. Oh, ja, er vertraut mir wieder nicht.
Geht doch keine Sau was an.
Huch, mich auch nicht?
Nein.
Oh. Fühlst du dich da angesprochen bei diesem Terminus? Ich hoffe doch nicht.
Ja, ich denke dann immer, ich bin gemeint. Nein. Ich weiß auch nicht, warum.
Alles. Bist du sicher, dass das funktioniert?
Nein, da muss ein Punkt.
Ja, das meine ich aber auch.
Dann mach doch.
Ja, warum machst du es denn dann nicht?
Weil der Punkt nicht da ist.
Natürlich ist der Punkt da. Da ist der Punkt. Da musst du einfach nur den Punkt nehmen, du Heinz. Das
stimmt, da oben. Ja, ich habe keine Brille auf. Du
ja, schlimm.
Und was steht da jetzt?
Da steht jetzt Getränke, die schrumpfende Biernation.
Weiter runter.
Ja, guck mal, da gibt es Tasten dafür.
Noch weiter
runter. Übelstes Unternehmen.
Das ist das nicht.
And the Schmähpreis goes
nicht,
to.
Ich weiß nicht mehr, ob die sind.
Hier, schau mal.
Ich vergaß es.
Ja.
Ich weiß überhaupt nicht, von was ihr redet.
Es geht um das schlechteste Unternehmen überhaupt. Sag mal, diese Umfragen hier finde ich immer ziemlich scheiße hier. So. Parallel zum Wirtschaftsforum in Davos wird im Internet das übelste Unternehmen 2010 gewählt. Unter den Nominierten Neste Oil, BP und Foxconn. Mhm. Foxconn, das sind die Hersteller, die praktisch für alle die diese Gadgets bauen, also iPhones, iPads, Telefone, aha, Computer, das ist Foxconn. Und BP, wissen wir ja, British Petroleum,
yeah.
Die haben sich auch nicht so wirklich gut benommen.
Nein, die haben sich nicht mit Ruhm bekleckert.
Und Neste Oil, ist das ja, Neste Oil heißt es nicht, Nestlé Oil, aber egal. Der finnische Biodieselhersteller.
Naja, das erinnert uns an Dioxin, oder?
Ja, weil der Biodiesel. Das ist ja das, wo sie irgendwie den urwaldroten Ölpalmen aufbauen und die Leute ausbeuten.
Okay.
Also ich bin gegen Biosprit. Ganz im Ernst, das ist nämlich gar kein Biosprit. Das ist nämlich völliger Nonsens.
Ich auch.
Finde ich auch. Du auch, ja. Hallo.
Hallo.
Schön, hallo, dass du da bist. Mathe.
Ja, schön, ja, dass ich da bin. Ja.
Wir freuen uns auch alle. Ungemein.
Ich merke das.
Ja, wir grinsen uns doch schon einen von der rechten, ja, bis zur linken Backe.
Hast du irgendwas eingenommen?
Und wenn ja, dann möchte ich das auch
haben. Ach, das finde ich aber schön, dass ihr das sagt.
Ja. Oder bist du einfach nur Naturstar?
Ich bin... Ja, ich seit einigen Wochen bin ich ein bisschen Naturstone.
Das geht okay. Okay. So gut, bist du verliebt?
Ich dachte seit letzten Montag.
Aber no details, was, seit letzten Montag? Was war da?
Warst du denn in Offenbach? In der Stadthalle?
Nee, was war da?
Bei
was
diesem,
hab ich verpasst?
Lionel Richie.
Bei diesem bösen Menschen, der die Offenbacher gedisst hat auf der Bühne.
Was?
Hä?
Der Jan Delay war doch da.
Ich hatte die Offenbacher gedisst.
Das war letzte Woche?
Nee, also ich diese Woche, Montag, glaube ich.
Letztes Jahr. Das war auch sehr schön.
Der war ein bisschen... Nein, mach doch... Er macht es immer so kompliziert.
Nein, ich mache das lieber. Ich möchte gerne hier, da steht doch alles, was man will. Ja.
Ich finde das gemein. Ihr macht euch immer schlau und ich sitze hier.
Oh. Ja, wir sind auch so schon schlau. Oder?
Ja, das ist sowas so nicht. Naturschlau.
Naturschlau, oder? Genau.
Naturschlau, genau. Also egal. Eine externe Schlaumaschine. Ja,
so,
ja. Ja.
Albern mit so einer,
ja, Moment mal, jetzt muss ich erstmal hier sagen. Hier,
was wollt ihr denn wissen?
Nein, er spruch halt böse über die Offenbacher.
Weitere Verhaftung nach Operation Payback. Ach nee.
Wobei die, nein,
ich meine, das ist ja nichts Unübliches. Nein, selbst hier in diesem Kreis habe ich schon öfter unnette Worte über Offenbach gehört. Das ist ja irgendwie
Standard.
Oder Offenbach-Bashing ist doch
wobei die Meinungen auseinandergehen, ob das Publikum oder der Kommentator oder Offenbach-Post einfach den Humor nicht verstanden
kann
hat. Oder, ja, vielleicht die sind noch, glaube ich, ziemlich angepisst von dieser FFH-Aktion von vor anderthalb Wochen.
Dass der Janile jetzt wirklich weiß, was Offenbach,
also er hat gesagt, zum Offenbacher Stadtbild hat er gesagt, zum Nachtleben hat er gesagt, X.
Ja, aber das
und
ist,
zum
ich glaube, das
ist... Hat, zum Musikgeschmack hat er gesagt, sind hier überhaupt Offenbacher? Ah, 6 Stück, dachte ich mir. Finde ich okay.
Aber vielleicht sind die Hip-Hopper so, dass es eine Freude ausdrücken sollte, dieser Terminus X.
Ich weiß nicht. Nee, der X ist eher...
So. Aber ich meine, Stadtbild kann man nur zustimmen.
Das finde ich doch schön.
Ist richtig, ja. Und ich meine, Nachtleben, ich weiß nicht, ob ich das wirklich beurteilen kann. Ich meine, so der Kracher jetzt nicht, aber ein paar schöne Locations.
Gibt es doch gar nicht in Offenbach. So in Frankfurt. Es folgte nur für die Offenbacher ein primitives Disco-Intro. Jan Delay ließ in der Stadthalle keine Schmähung aus. Ähnlich wie rhetorikschwache Frankfurter Politiker der B-Sortierung ätzte er gegen Offenbach. Oh Mann, die haben es doch nicht anders verdient, die Offenbacher.
Ich meine, ist der IQ auch noch so niedrig für einen Offenbach-Joke? Nein, ich dachte, immer noch.
Ja, ja, klar.
Ja, ich dachte ja nur, weil du ein Fan bist.
Oder? Von Jan Delay ist eigentlich ganz cool. Ich fand es eigentlich durchaus gut. Wobei
ich fand ihn eigentlich nicht so cool, weil er hat so eine komische Stimme.
Stimmt.
Wir machen das klar.
Man kann
aber sehr schön, sehr schön war diese
Rede. Und dann wird die Nase wieder frei.
Ich glaube, das ist die Absicht. Sehr schön fand ich diese Werbung, die mal im Hauptbahnhof stand. Und zwar so eine Art aufgebaute Bühne. Mit Scheinwerfern und allem, was da stand. Und dann haben die gegen eine Klarsichtfolie ein Video projiziert. Und das sah dann so aus, als ob in 1:1 Größe Jan Delay dort auf dieser Bühne stehen würde und singen würde. Das war schon ziemlich cool gemacht. Und wenn man nicht wirklich genau hingeguckt hat, was macht denn der da hier in diesem kleinen Kabuff? Und nein, das war schon sehr cool gemacht. War für irgendein Mobiltelefon. Was denn?
Geil!
Ich weiß ja nicht, was es macht, aber es
gar ist nichts.
Gut. Okay.
Es soll irgendwann mal was machen. Okay. Ja. Was denn jetzt? Was denn jetzt mit Ägypten? Wird das noch was? Schaffen die das?
Ich
meine, irgendwann stirbt ein Herzinfarkt, aber ob das was ändert, ist die Frage.
Ja.
Also ziemlich, ich meine, das ist jetzt schon ziemlich weit gediehen. Ich meine, die Ausgangssperren werden nicht mehr beachtet, die Armee scheint auch nicht mehr die Regierung so richtig zu unterstützen. Aha. Die Polizei ist wohl ziemlich in die Defensive geraten. Da fehlt immer viel. Und ich meine, in anderen Ländern, also es könnte...
Ja, haben sie nicht die Polizei mehr oder weniger abgezogen und durch Soldaten jetzt ersetzt?
Ja, nee, das hat nicht funktioniert. Die Soldaten sind in die Stadt gekommen, aber die haben die Polizei nicht unterstützt.
Ja, die sind doch nicht blöd. Ich meine, irgendwann wissen die auch mal, wann sie keine Chance mehr haben. Also ich meine...
Also ich habe heute Morgen, meine ich, im Radio noch gehört, dass er schon angeboten hat, irgendwie mehr Demokratie und neue Regierung und weiß der Teufel. Also
total nett.
Macht er sicher nicht... Wenn er es nicht machen müsste. Da, will Regierung umbilden.
Ja, ja, und? Das hat in Tunesien ja auch nicht funktioniert. Die haben ja dann auch gesagt, nee, hier sind die alten Schergen, sind immer noch dabei. Leute, macht's, wenn, dann macht's richtig.
Die haben den Schuss nicht gehört. Ja. Ja, ich meine, das ist halt bei so autokratischen Regierungen relativ oft der Fall. Und jetzt ist ja schon, gibt es ja wohl Demonstrationen auch in anderen Ländern. Ich habe das jetzt nicht all detail verfolgt, aber was man so liest, man, da gibt es viele, die nicht so wirklich zufrieden sind mit ihren
Ach was.
Der Regierung und deren Demokratieverständnis, ja.
Wie mein.
Please?
Ein bisschen so von Dingens.
Korrekt.
So. Ja, es ist viel schöner. Danke. Dann hören wir auch jede Lippenbewegung und können praktisch auch das Augenblinzeln über den Äther und so weiter. Ja.
Stimmt.
Aber die Frage, wo ist das nächste Land, wo es losgeht? Nordkorea? Ich glaube es nicht. Nee. Die kriegen das gar nicht mit.
Brandenburg.
Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, Wege zum Kommunismus suchen, genau.
Bitte was?
Wege zum Kommunismus suchen, genau.
Ja, ich weiß auch nicht, also irgendwie...
Das fällt mir nur ein bei Nordkorea irgendwie.
Ja. Ja, die suchen ja auch noch. Gefunden haben sie die auch nicht. Hm. Nicht wirklich jedenfalls. Ja, aber was passiert denn? Nehmen wir mal jetzt, der Mubarak ist weg. Wer kommt danach? Wissen wir das schon? Hat man irgendeine Vorstellung? Was da so kreucht und fleucht?
Es gibt ja wohl einen Oppositionellen, den sie jetzt wohl auch festgesetzt haben kurzfristig. Mhm. Der ist wohl auch ganz, oder? Nee, war das nicht dieser Nobelpreisträger?
Ich weiß es nicht. Ich bin ehrlich gesagt, ich habe seit einer Woche keine Nachrichten mehr gesehen.
Aber die hatten wohl auch so eine Art Einheitspartei. Ja. Ja, und das ist halt dann schwierig. Ja, ich meine, dann
stimmt, ja. Wenn es keine Opposition gibt, kann man auch keine Opposition einsetzen.
Also könnte auch erstmal ein bisschen Chaos geben. Das ist keine leichte Übergangszeit.
Ja, die Frage ist halt, jetzt war der Mubarak war ja jetzt noch nicht so, sagen wir mal, fundamental islammäßig drauf. Also eher, sagen wir mal, wie das hier so schön heißt, westlich orientiert. Deswegen haben sie den wahrscheinlich auch noch ziemlich lange gestützt. Die Frage ist, was kommt danach? Kommt da was religiös? Fundamentiertes oder was passiert? Oder wie
sind die denn? Ich weiß nicht. Ein Ostexperte würde sagen, so extrem sind, glaube ich, die Ägypter irgendwie gar nicht. Also da gibt es wohl auch recht extreme Stimmen, aber es gibt auch.
Ja, gut, die gibt es hier in Deutschland auch.
Ja,
nicht aber, religiös basiert, aber.
Aber das ist wohl nicht so komplett durchdrungen irgendwie. Also deshalb glaube ich, also ich meine, sie haben schon die Chance, vielleicht mal ein paar clevere Leute, intelligente Leute auch an die Macht zu bringen irgendwie, aber ob das
ist immer
die ich meine, das ist immer schwer vorherzusagen, wie wird sich das entwickeln. Vielleicht wird auch die Armee eine größere Rolle spielen erstmal, kann ja sein, um einfach erstmal das Land
die zu Frage befrieden ist
halt, und dann ist halt die Frage, wie geht es dann weiter, Richtung Demokratie oder geht es dann Richtung starker Mann oder geht es Richtung Gottesstaat oder so?
Ich meine, das mit dem Militär erstmal sozusagen aufpassen, das haben wir schon öfter in einigen Ländern. Die sind dann in der Regel relativ lange dann da geblieben. Wenn man einmal da in der Position ist und sieht, was man da machen kann und was man vielleicht sogar auch und da bin ich einfach Mensch genug, Geld das, kassieren kann.
Aber also, da finde ich, ist die Türkei eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass das durchaus auch zu Demokratie führen kann. Weil da war das ja auch so, dass dieses Militär eine starke Rolle gespielt hat.
Ich habe jetzt eine Wette laufen mit einem unserer Mitarbeiter. Der ist Türke, will aber sich, glaube ich, einbürgern lassen, weiß ich jetzt nicht, aber das ist ja spielt egal. Ich habe gesagt, bis 2020 ist die Türkei in der EU. Er sagt, das glaubt er nicht. Ich glaube schon. Bin euch ziemlich sicher sogar. Ich meine, das sind noch
9
Jahre, da haben die noch genug Zeit.
Ja, das könnte passen, alles
klar. Und die sind mir näher dran als irgendwelche Rumänen, ganz ehrlich. Guck mal, wie viele fahren da hin, wie viele sind hier, das ist doch schon mittlerweile. Da ist der Euro ist da schon Zweitwährung in der Türkei. Also fehlt ja nicht mehr viel. Die müssen sich mit den Kurden irgendwie mal, das müssen wir auf die Reihe kriegen, die Todesstrafe abschaffen. Pff, was wollen die noch mehr? Ist doch in Ordnung. Glaubst du nicht?
Ich habe
gewettet um ein Essen für die Familie. Also nur die Kernfamilie. Weil sonst kann das sehr schnell sehr teuer werden. Nein, das ist die Eltern und die Kinder. Hm. Ja, also ich glaube im Augenblick bei denen 4 Leute. Ich meine, in 10 Jahren kann noch was dazukommen. Er hat zwar gesagt, die Planung sei eigentlich abgeschlossen, aber schauen wir mal.
Mehr war es nicht. Ja.
Haben wir bei der Weihnachtsfeier sozusagen kurz ausgekaspert und jetzt machen. Hat er mich noch mal daran erinnert und meinte, ich sollte jetzt mal einschlagen. Ich habe doch schon eingeschlagen, für mich gilt das.
Was ich halt wichtig finde, ist, dass man halt irgendwie klare Kriterien aufstellt und wenn die erfüllt sind, dann kann man aber auch nicht sagen, naja, jetzt aber lieber doch nicht. Sei denn, man sagt halt, die Religion ist ein Thema.
Das kann man dann nicht machen.
Das kann man natürlich machen, aber dann soll man es doch bitte auch offen sagen.
Ja, stimmt auch wieder. Ja, wenn jetzt erstmal der Euro-Rettungsschirm aufgespannt ist, dann ist ja sowieso alles gut.
Für wen?
Weiß ich nicht, für die Banken wahrscheinlich. Jetzt haben die ja festgestellt, dass die haben sie einen verhaftet, der Steuer hinterzogen hat, weil der beim Verkauf, das muss man sich mal vorstellen, die 2005 hatte mal die Bayerische Landesbank die Rechte an der Formel 1, diesen Motorsportgeschichten, haben sie irgendwie dem, weil der Kirch, die ja sozusagen Teile dieser Rechte gekauft hatte, die durch seine Insolvenz in die Sache gefallen, dann sollten die das verkaufen. Und dann haben sie es wieder zurück an den Bernie Ecclestone verkauft. Und einer der maßgebenden Manager da, der also jetzt, wo die ganzen teilnehmenden Autofirmen gesagt haben, hey super, jetzt können wir endlich mal dem Ecclestone gegen den Karren fahren, weil der immer nur so Geheimniskrämerei macht und uns nie das richtige Geld gibt und weiß der Kuckuck was. Und ja, und dann hat der mal dann irgendwann gesagt, ach, jetzt verkaufen wir es dem wieder für, nein, nicht ein Apfel und ein Ei, aber irgendwie so 800, 900 Millionen Dollar. Tja, und dafür hat er wahrscheinlich 50 Millionen kassiert, die er aber nicht versteuert hat, der Sack. Ja, und jetzt kommt er mal hoffentlich in den Bau dafür. 50 Millionen kann man ruhig mal versteuern, finde ich. Also wenn sie dir die Hälfte wegsteuern, hast du immer noch 25 Millionen.
Das reicht
noch
für. Weh, also ich meine.
Ja, natürlich tut das weh. Oh mein Gott. Ich habe auch, sag mal, wenn ich jetzt.
Aber weißt du, ich meine, da geht es halt Menschen wie den Leuten. Ich meine, Leute, die wenig Geld haben, die zahlen auch nicht gern Steuern. Und ja, ich meine, die hinterziehen auch, so wenn sie es mal können. Ja, ich meine, es ist doch im Grunde jeder, wenn er die Chance sieht, seinen Vorteil zu bewahren, dann wartet ihn halt. Und das machen die Leute im Kleinen und im Großen.
Das liegt aber
ich da. Finde, die Diskussion ist so verlogen, deshalb, weil man eigentlich immer tut, dass Leute, die das im Großen machen, das sind ganz unmögliche Leute. Und Leute, die das im Kleinen machen, da ist das okay.
Du, Versicherungsbetrug ist auch im kleinen Maßstab Versicherungsbetrug.
Das ja, ich meine, das ist halt also die Frage.
Das muss man anprangern.
Keine Double-Standards,
ja. Aber wenn du jetzt wirklich wenig verdienst, zahlst du ja auch wenig oder bis gar oder sogar gar keine Steuern unterhalb einer gewissen Grenze. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir lassen mal die Leute, die richtig Geld verdienen, ihre Steuern auch ordentlich zahlen, dann würde sogar diese Grenze sogar noch steigen.
Aber das ist ja heute auch schon so. Ich meine, 25% der Bürger zahlen 80% der Steuern. Ich meine, wir haben ja schon also ich will jetzt hier nicht dem Steuerbetrug das Wort reden, also verstehe mich da nicht falsch. Ich finde nur oft in der Diskussion, die ist so ein bisschen
also
wir haben so diese Double Standards, weißt du, im Kleinen ist okay und im Großen ist es plötzlich
asozial. Dass auch 25% der Bevölkerung 80% des Vermögens haben, das muss man auch mal sehen.
Ja, also, das ist die Konsequenz daraus. Aber ich meine, aber dafür haben wir doch diese Umverteilungsmechanismen.
Ja, die aber nicht wirklich funktionieren, das ist ja das Problem.
Also wenn 25% der Leute 80% der Steuern zahlen, finde ich das irgendwie, also muss man sich jetzt nicht schämen.
Da wäre ich mal nicht so sicher, ob diese Zahl wirklich stimmt. Also
willst du jetzt einen ganz
schlauen Wikipedia, da steht es drin. Also ich weiß auch nicht, ob es stimmt, aber ich meine, das ist ja aber der Sinn unseres Steuersystems ist ja auch genau das eigentlich. Und das ist ja auch okay.
Also jetzt können wir mal gucken. Hier sind nämlich, wie das Steueraufkommen ist in Millionen Euro. Und in 2009 werden 135 Milliarden durch Lohnsteuer.
Ja.
Und 26 Milliarden durch Einkommensteuer gemacht.
Aber ich meine, auch bei der Lohnsteuer ist ja so, dass die Kleingehälter kleine Steuern zahlen oder keine Steuern zahlen und die großen Gehälter größere Steuern zahlen. Also auch da ist ja also eine Umverteilungskomponente drin, wie in so vielen
Dingen. Vermögenssteuer sind nur 7 Milliarden. Erbschaftssteuer, ja, gut, das sind...
kann man sicher drüber diskutieren.
Vermögenssteuer sind 4... Nee, nicht 7 Milliarden, 7 Millionen, kann das stimmen? Nee, das kann nicht stimmen. 7 Millionen, das erscheint mir ein bisschen wenig.
Aber das ist halt auch die Frage, willst du, dass die Leute in der Schweiz gar nicht wohnen mehr. Oder willst du, dass sie hier bleiben? Ich meine, das ist ja, man guckt dir doch mal unsere ganzen Helden an, die Tennisspieler,
ich würde denen den Pass wegnehmen und Punkt. Wer in der Schweiz wohnt und da seine Steuern zahlt, der ist kein Deutscher mehr.
Schluss, aber ich meine, das ist halt die Konsequenz daraus. Ja. Ich meine, wir leben in einer freien Gesellschaft und ich meine, jemand, der halt dann sagt, ich möchte hier nicht mehr leben, sondern woanders leben, der kann das entscheiden, genauso wie Leute, die woanders leben, auch entscheiden können, hier leben zu wollen.
Also das hier ein bisschen attraktiver machen.
Du musst, naja, ich meine, man muss zumindest Rahmenbedingungen schaffen irgendwo, die halt attraktiv
sind. Aber wenn die Rahmenbedingungen bedeuten, wir nehmen mal ein klassisches Beispiel von zwei uns sehr naheliegenden Gegenden, nämlich der Gemeinde Frankfurt und der Gemeinde Eschborn, beziehungsweise Main-Taunus-Kreis. Mhm. Ja, da hat Main-Taunus-Kreis unter ROKO gesagt, wir senken einfach mal die Gewerbesteuer massiv und haben dort unglaublich viel angesiedelt und zwar direkt an der Grenze, also Gewerbegebiet Eschborn-Süd zum Beispiel. Ja. Und die Börse Frankfurt ist dorthin gegangen, weil es einfach wesentlich weniger zahlt. Das heißt also, jetzt findet ein Dumpingwettbewerb zwischen den einzelnen Gemeinden statt. Das ist so sinnvoll. Also da werden auch bessere Bedingungen geschaffen.
Aber intern strukturschwache Gebiete, ob das so sinnvoll ist. Die werden ja sagen, ja, das macht schon Sinn, weil sonst würden wir hier keinen hinterm Ofen vorlocken. Ich meine, was Frankfurt halt eben auch bietet, und ich meine, Eschborn ist halt, profitiert halt davon von der Nähe
massiv zu Frankfurt. Massiv, kassiert aber dann, Frankfurt kassiert halt nicht mit. Das ist das Problem, das ich da sehe. Also wenn die Attraktivität ist ja bei Eschborn, neben der Steuer, das neben Frankfurt ist. Muss man nämlich auch mal sagen.
Ja.
Also dieses Eschborn an sich ist unattraktiv.
Absolut.
Gut, wir haben viele Kindertagesstätten und Plätze. Und
einen guten Koreaner.
Ja, aber die gibt es in Frankfurt nebenbei auch. Bessere sogar noch.
Okay.
Ja, wir waren jetzt noch bei einem sehr leckeren oben am Heinerweg. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber da kann man auch noch hingehen. Schöne, viele scharfe Vorspeisen.
Aha.
Kimchi und Rettich und alles. Ja. Lecker, lecker. Oh, ich kriege schon wieder Hunger.
Ich glaube, das ist nicht meine Art des Essens.
Koreanisch?
Mhm.
Zu scharf?
Ich glaube, ja.
Zu Reis?
Nee, ja, die Hauptgerichte sind nicht alle scharf. Also diese Vorspeisen, die sind zum Teil scharf, aber auch nur zum Teil. Und also ich bin jetzt eigentlich auch jemand, der nicht so diese Chili-Orgien feiert, aber das esse ich ganz gerne und das passt auch gut zusammen. Also das ist irgendwie gut kombiniert. Also das ist nicht so, dass du jetzt denkst, ich habe jetzt hier so ein bisschen Waschbenzin im Mund und zünde das an. Es ist schon scharf, aber es ist durch die Kombination geht's gut. Also finde ich.
Also dann liegt es an den Kombinationen, aber ich esse nicht gerne scharf und wenn dann setzt es bei mir aus, dann will ich nicht mehr.
Also Indisch vertrage ich auch nicht alles. Ja. Also da gibt es auch Sachen, die sind echt die Hölle.
Ja.
Also vor allem wurde auch, du isst einen Bissen, isst den zweiten Bissen und denkst, jetzt kann ich nicht mehr, weil das so dir den Gaumen wegätzt. Es gibt super leckere Sachen, also Tandoori Chicken, das ist schon lecker. Das ist sehr gut. Das machen wir. Und dann können wir auch gerne in ein Restaurant gehen und Tandoori Chicken essen. We don't like this, I tell you. I'm coming from India. Und das ist okay.
Die haben es echt drauf, die Leute. Die sind wirklich gut. Ja, das ist echt lecker. Ich kenne aus öfter mal geschäftlich in England, in so einem Kaffee, ich kann es echt nicht anders sagen. Und das wirklich einzig gute Restaurant, das ist so ein Tandoori-Laden.
Ja,
und das ist so klasse.
Ja, die sind freundlich.
Und das ist wirklich toll.
Ja, ich meine, die Fisch und Chips schmecken in England nur deswegen so gut, weil die Druckerschwärze da dran ist. Fett treffen. Du musst, die haben so Sausages. Ja, das ist irgendwie, das sieht aus wie so ein leicht gebogener Gummiknüppel. Mhm. Schmeckt wahrscheinlich auch so. Und wenn du das irgendwie anstichst, spritzt dir so eine Fontäne von irgendwas. Es gibt den, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Terry Pratchett, der schreibt über das ist eine sehr lustige Fantasy-Romane,
die Scheibenwelt.
Ja, genau. Also, und da gibt es Ankh-Morpork, das ist sozusagen die Hauptstadt. Und da gibt es den ich gebe dir den Rest Schnapper oder wie er heißt, der verkauft nur so völlig ungenießbares Zeug. Und ich glaube, das ist sehr stark inspiriert auch durch die britische Küche.
Ja. Wobei, let's be fair, ich meine, es gibt auch eine neue englische Küche, die ist schon nicht
so schlecht.
Also da kannst du schon auch ganz gut essen. Aber
es gibt auch eklige deutsche Gerichte, so ist es nicht. Also da muss ich sagen, hat Deutschland viel profitiert, eben von in den 50er und 60er Jahren durch die Einwanderung, also damals waren es ja nicht als Einwanderer geplant, durch die sogenannten nominösen Gastarbeiter, dann kamen dann plötzlich ganz andere Sachen hier auf.
Ja, vor allem, wenn du da im Hotel bist, da gibt es halt nur dieses englische Breakfast. Ja, das heißt,
es gibt diese
Bohnen, diese Eier und so. Also nur so super mächtiges
Zeug, wo du dir
vielleicht Bauarbeiter mitfüttern
würdest. Aber Asiaten finden das prima, weil die auch warm und reichlich frühstücken. Und es gibt übrigens interessante Untersuchungen, die sagen, dass tatsächlich, also dreimal am Tag warm essen ist besser. Ja. Und ich kann mich entsinnen, früher waren so diese Sachen, das schwankt immer so periodisch. Also lieber nicht so einen Haufen auf einmal, sondern dann in kleinen Etappen zwischendurch. Das aber in den kleinen Etappen zwischendurch führt manchmal dazu, dass du da über den Tag hinaus sogar noch mehr isst als das, was auf diesen großen. Also es ist immer so, da schwanken immer mal die Ansichten. Also
du meinst die Ernährungsberatungstrends oder was?
Ja, die schwanken, ich würde fast schon sagen, saisonal. Ja. So.
Stimmt. Aber ich stelle mir das dann so vor, also ich meine, ich weiß nicht, ob du dir dreimal am Tag was Warmes machst.
Och, wenn ich Zeit dazu hätte, würde ich es machen. Ich finde es okay. Also ich habe das, für mich war es auch eine Umgewöhnung. Also als ich das erste Mal in Taiwan war, in dem Hotel, gab es halt chinesisches Frühstück. Das ist Reissuppe mit, was sind da dann, so Pickles und das kein Zeug, ein bisschen Rührei und so. Und das war erstmal ungewohnt, aber das auf Dauer, ich finde es echt gut. Also da habe ich mich echt dran gewöhnt. Das schmeckt ganz, ganz gut. Ich bin sonst nicht so ein Reisbrei-Freund, aber so Reissuppe. Weil das ist sowas, was absolut neutral ist. Es schmeckt nach fast nichts.
Yeah.
Ja, das ist auch, wird nicht gesalzen, das ist einfach nur sehr, sehr flüssig gekochter, sehr lang gekochter Reis.
Yeah.
Und dann packst du da halt die Geschmackselemente da rein. Das sind, was ich, sauer eingelegte Gurken, geröstete Zwiebeln, ein bisschen Rührei.
Zum Frühstück?
Ja, das ist super. Das ist echt prima.
Um wie viel Uhr frühstückt man da?
Wann du halt frühstücken
zum
willst.
13 Uhr wahrscheinlich.
Nein. Also ich meine, ich bin auch so... Ich bin auch so der klassische Frühstücksfreund. Ich esse auch gerne Croissants mit Butter und Marmelade.
Ja,
und
aber irgendwie, es kommt doch drauf an... Also es kommt auf die Uhrzeit drauf an. Ich kann mir vorstellen, wenn ich morgens um 6 und es ist saukalt, dann kann ich mir vorstellen, dass ich mir eine Suppe zusammenstelle mit bestimmten Aromen. Okay. Wenn ich aber um 10 frühstücke, dann könnte ich mir das nicht mehr vorstellen.
Das ist aber einfach nur Tradition. Das ist wirklich nur Gewöhnungssache.
Okay.
Also die Asiaten sind völlig irritiert von dieser abends isst man Brot mit Wurst und Käse.
Ja, das ist auch völlig.
Ich meine, Käse können die ja eh nicht verdauen.
Nein, also die essen, es gibt schon vergleichbare Sachen dort. Also, es gibt
aber Käse ist, findest du keine große Auswahl, oder? Also in Asien.
Ja, es steigert sich. Also ich war jetzt, innerhalb der 10 Jahre, die ich jetzt überhaupt das erste Mal, vor 2000 war ich das erste Mal überhaupt in Asien. Und da gab es nichts. Das wirklich war. Das hat sich schon geändert. Also die sind da schon. Du kriegst erstaunlicherweise, was du kriegst. Du warst in einem Supermarkt in Taipei und da gibt es bayerisches Bier und da gibt es den ganzen Scheiß. Die ganzen Süßwaren, das ist alles das Gleiche. Ist weltweit, das ist ungefähr so wie die Leute, ich weiß nicht, wer diesen Gag mal gebracht hat, ich fand den eigentlich sehr gut. Ich habe mich so nach dem Motto, ich habe mich neulich mal mit einem Freund in der Fußgängerzone wollte ich mich treffen. Wir haben gesagt, wir gehen dann direkt neben dem Esprit, wo dann die Nordsee ist und treffen uns bei dem Chibo-Laden da, gegenüber von C&A und wir waren beide da, aber nur er in Bielefeld und ich in Ludwigshafen. Also es ist alles austauschbar, ja.
Ja,
und das ist mittlerweile auch weltweit so. Wobei erstaunlicherweise die Fastfood-Ketten.
Da fühlt man sich wohl zu Hause.
Nee, aber die haben doch ein regionales Angebot. Also zum Beispiel hier gibt es ja immer diese, bei McDoof, diese Los Wochos und weiß der Kuckuck was, wo sie jetzt irgendwie dieses bayerische Bratwurst und was weiß ich was haben, kriegst mittlerweile Bratwürstchen bei McDonald's. Und in Asien gibt es dann irgendwelche Reis-Chicken-Burger und Maissuppe, die uns sehr gut schmeckt und so. Also es ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt zwar die klassischen Burger,
aber das ist nicht mein Laden, ehrlich gesagt.
Nein, also, es ist der Punkt ist aber der,
wenn
du bist irgendwo in irgendeinem Land und zum ersten Mal vielleicht. Du kennst dich überhaupt nicht aus, sprichst die Sprache nicht. Da gibt es vielleicht auch keine die Läden, die Englisch sprechen.
Dann ist das wunderbar, wenn du irgendwo hingehen kannst,
weiß, was es ist.
Ja, das kann ich
und dann kann man sich ja dann sozusagen dann weiter hinauswagen, immer mal wieder was ausprobieren.
Das kann ich gut machen.
Aber das ist einfach so was Verlässliches. Und das ist, glaube ich, das auch macht auch diesen weltweiten Erfolg aus. Das schmeckt halt überall gleich.
Also ich habe früher ja auch längere Reisen gemacht, auch im asiatischen Raum. Ich meine, dann ist halt schon der Punkt, dass wenn du ein paar Wochen unterwegs bist, dass du irgendwann mal wieder was Vertrautes einfach essen möchtest. Ja.
Und
dann kriegst du ja manchmal so Sachen, die sehen aus wie irgendwas, was du kennst. Ja. Und du freust dich irgendwie anders, total. Es schmeckt total anders. Ja.
Okay.
Also das ist schon irgendwie hart. Aber ich kann mich erinnern, wir waren einmal in 100 Jahre her in Nepal, da gab es dort einen Typ niedergelassen, der hat Brot gebacken, Schwarzbrot gebacken in dem Rahmen halt überhaupt nicht gab. Ich meine, die Leute waren total verrückt danach natürlich, ja, weil da waren viele Leute, die auch monatelang unterwegs waren.
Ja, ja.
Und dann mal ein Schwarzbrot irgendwie zu essen, das ist dann,
das freut sich
wie ein König. Ja,
ja. Wobei, das fand ich so lustig, in Taipei habe ich in der Bäckerei was gesehen, das war nur wirklich Schwarzbrot, aber im Prinzip Weißbrot, das ist schwarz eingefärbt, damit so seht ihr ja wahrscheinlich, keine Ahnung, es war wirklich Kohlrabenschwarz, aber das war lustig. Dann wollte ich es fotografieren, kam gleich die Security. Ja, hier keine Fotos. Finde ich lustig, gerade wenn die Asiaten, die wirklich alles fotografieren, was nicht schnell genug auf den Bäumen ist, wenn die sich dann gegen fotografieren wären, finde ich schon irgendwie sehr spannend.
Ja, aber die fotografieren ja immer nur Menschen, gell? Die fotografieren ja keine Häuser und so. Ich weiß nicht, ob das noch so
Essen
ist, aber man stellt sich dann so ganz gerade hin. Ja.
Die fotografieren Essen.
Echt?
Ja, wenn du, geh mal mit Asiaten essen, das Erste, was sie machen, wenn das Essen kommt, Kamera schon raus, gut. Klick, 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 klick.
Echt?
Ja. Doch, ist so. Guck mich nicht so an, ich spreche da aus Erfahrung, das ist wirklich so.
Ja. Das finde ich das lustig.
Essen fotografieren, ich
okay. Ja, damit man beweisen kann, was man für tolle Sachen gegessen hat. Oder für eklige, ich weiß es nicht.
Ja. Oh Mann, nee.
Doch, das Essen ist für die schon ein sehr wichtiger Bestandteil des Lebens. Also
ich habe mal irgendwann vor 100 Jahren eine Sendung über Beuys gesehen und da hat er behauptet, er wäre gerade in der Phase des Kochens und so.
Ach, hat er da seine Fettpumpe gebaut oder was?
Damit nein.
Sein Bacon ordentlich braten kann.
Und ich habe dann nur gesehen, wie er dann seinen Kindern irgendwie die Teller serviert hat und wie er das gemacht hat und wie er das geschaufelt hat. Und ich habe das irgendwie überhaupt nicht verstanden. Er hat es genauso geschaufelt, als wäre er irgendwie in der Jugendherberge oder sowas.
Und, da fallen mir nur so ganz blöde Witze ein zu Jugendherbergen.
Ja?
Ja, kennst du nicht diesen, wo die zwei sich am Frühstück sich unterhalten und der eine sagt, hier, der Kaffee, der schmeckt heute wieder wie Spülwasser. Er sagt dann, du bist so bescheuert, das ist überhaupt kein Kaffee, das ist Tee. Und in dem Moment ruft die Herbergsmutter, wer möchte noch Kakao? Das umschreibt es eigentlich ziemlich gut.
Aber ich meine, da kann man sich doch richtig nachvollziehen, wie der Beuys, dann hat er für die Kinder Pommes gemacht wahrscheinlich und dann irgendwann kam die Idee mit dieser Fett.
Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Der Honigpuppe hat er ja auch gehabt. Und wir waren mal vor Jahrzehnten in dem Hessischen Landesmuseum in Darmstadt, da war eine große Beuys-Ausstellung, war sehr gut. Also ich gehe da auch nicht hin und interpretiere das. Ich gucke mir das an und sage, wie wirkt das auf mich? Ich fand das beeindruckend. Da waren übrigens auch diese vergammelten Leberwurst in der Vitrine. Zwar war schon beeindruckend.
Das habe ich verpasst.
Das ist 30 Jahre her.
Die vergammelten Leberwürste.
Ja, ja, ich war auf der einen Dokumenta, wo, wie gesagt, diese ominöse Honig- oder Fettpumpe oder was, wo die da waren. Das ist schon. Dann war aber auch gleichzeitig waren da eine Ausstellung von Bleistiftskizzen von Beuys. Da weißt du, der hat auch technisch schon was drauf. Also es ist nicht irgendwie so ein Scharlatan, der jetzt da irgendwas macht, was ich wie dieser. Wie heißt der, diesen diamantverzierten Schädel gemacht hat? Dieser eine Engländer, der Millionen verdient mit seiner Kunst. Ich vergesse das schon immer wieder, weil ich will das auch, glaube ich, gar nicht wissen. Der so ähnlich. Der dann auch irgendwie Haifische zerteilt und was weiß ich. Also da gibt's, oder dieser Jeff Koons. Ich meine, ich finde einige Sachen finde ich schon ganz lustig, aber das ist halt. Wenn du in diesem Kunstbetrieb bist, kannst du es, glaube ich, ernst meinen oder du kannst sagen, ich will jetzt einfach nur versuchen, richtig Geld zu machen. Und ich glaube, es ist möglich. Also wenn du da die entsprechende Geschichte auftischst und dir vielleicht mal eine Zeit lang die Hacken abläufst, kann man das schaffen.
Ja, naja, ich meine, moderne Kunst hat halt einen sehr hohen Abstraktionsgrad und ich meine, wenn du halt nichts drüber weißt, dann siehst du da auch nichts. Ja, aber ich meine, das ist ja selbst bei älteren Werken so. Also wenn du Malerei, wenn du dir Bilder anguckst und du weißt nichts drüber, ich meine, was siehst du denn dann? Ja, dann siehst du halt ein Viereck, ja, wo irgendwie Farben drauf sind, Gegenstände oder irgendwas. Ja. Aber erst wenn du eine Geschichte dazu hörst, auf einmal erschließt sich das wirklich. Ja. Also ich finde es ganz angenehm, dass man jetzt überall diese Hördinger da bekommt, weil ich habe auch nicht wirklich Ahnung. Und das, also da entsteht aus so einem Bild irgendwie eine ganze Geschichte, eine ganze Zeit raus, ja. Und ich denke, das ist bei Beuys-Sachen ist das ja auch so im Grunde, wenn du nichts drüber weißt, ich meine, dann siehst du halt eine Pumpe und irgendwelches Zeug, ja, oder ein Stuhl, Fettstuhl oder was,
ja, genau.
Da kannst du was mit assoziieren, aber wirklich verstehen kannst du es nur, wenn du dich ein bisschen tiefer damit befasst.
Ja, klar, wo manche Werke wirken auch, ohne dass man eine Erklärung dafür kriegt. Mhm. Also zum Beispiel gibt es, das Blöde ist, ich vergesse immer wieder, wie die Leute heißen, die das gemacht haben. Es gibt so einen Künstler, der hat so monochromatische Bilder gemalt. Also wirklich nur ein bestimmtes Blau oder so.
Mhm. Yves Klein.
Genau, ich glaube, du hast völlig recht. Und die sind beeindruckend. Die sind deswegen vor allem beeindruckend, wenn man sie im Hinterkopf behält.
Sind das die da hinten hängen?
Ja, sowas in der Richtung. Okay. Dass das menschliche Auge überhaupt nicht in der Lage ist, das korrekt wahrzunehmen. Hm. Das ist ja das Interessante. Du hast ja Sehzellen und nur in einem ganz bestimmten Bereich siehst du überhaupt Farbe. Das heißt, du siehst gar nicht die gesamte Fläche in Farbe und scharf sogar schon mal gar nicht. Und dein Gehirn errechnet sozusagen, du machst ein paar Samples, da ist blau, da ist blau, da ist blau, da ist blau, da wird der Rest wohl auch blau sein und macht dann daraus für dich diese blaue Fläche. Das ist ganz interessant. Mhm. Und das finde ich ja so spannend bei solchen Sachen auch. Aber da gibt es wieder Leute, die sagen, und das soll jetzt Kunst sein, hier, das kann ich auch. Und ja, natürlich kann man das auch.
Nicht verstehen, dass das halt ein abstraktes Kunstwerk
ist. Ja, und das halt auch eben nicht nur das Werk an sich Bestandteil der Kunst ist, sondern auch der Weg dorthin, denke ich mal schon. Das ist schon auch ein Bestandteil der Kunst, wenn man so will.
Yeah.
Also das entsteht ja nicht aus dem Nichts, das macht ja nicht Puff und dann ist dann so eine blaue Fläche dann da. Mhm. Sondern da denkt sich jemand was dabei, hat eine Geschichte dazu und hat eine Entwicklung vielleicht auch mitgemacht, hat vielleicht angefangen mit Landschaftsmalerei, was weiß ich. Und dann kommt er irgendwann dazu, dann das immer weiter zu abstrahieren und was draus zu machen. Finde ich völlig in Ordnung. Also ich bin nicht so ein Typ, der sagt, ich muss da irgendwelche Leute drauf erkennen, um das gut finden zu können.
Ja, aber es ist vielleicht auch so eine Geisteshaltung, alles, was ich mache, ist Kunst irgendwie. Und ich meine, wenn du mit so einer Geisteshaltung durchs Leben gehst, ja.
Ich war einmal auf der ersten Art Frankfurt, weil wir haben auf der Eröffnungsveranstaltung eine kleine Performance gemacht und im Palmengarten, das war ganz lustig, war ich also auf der Messe, weil wir dann ja auch da das besuchen konnten. Hm. Auf einem Stand war ein Plexiglaswürfel und da stand drauf, wenn Kunst überall ist, ist sie auch hier drin. Fand ich sehr gut, hat mir gefallen. Mhm. Ja. Nein, es ist im Prinzip, alles ist irgendwie, kann man irgendwie als Kunst interpretieren, aber es wird nicht dadurch Kunst, dass ich es mache, sondern dadurch, im Prinzip gehört durch dieser deklaratorische Prozess auch dazu, genau. Dass man einfach sagt, ich mache das jetzt, weil. Oder das ist jetzt so, ich kann auch nicht alles interpretieren und ich weigere mich auch, das zu tun. Mhm. Bei vielen Sachen auch, das hat mich in der Schulzeit schon genervt, Gedichte zum Beispiel, da will ich einfach nur eine Emotionalität. Ich will wissen, wie wirkt das auf mich, und das kann ich bei Kunst genauso machen. Ich kann sagen, ich gucke mir das jetzt an und was löst das in mir aus oder löst es überhaupt was in mir aus? Und dann kann ich es bewerten, meiner Meinung nach. Diese tief schürfenden Interpretationen, warum genau was wie gemacht wurde, das erschließt sich mir nicht immer.
Also ich habe jetzt ein paar Mal so Museumsführungen mitgemacht und ich finde, das ist wirklich toll, ja, weil du einfach viel mehr, also du weißt, hinterher, du siehst es wirklich mit anderen Augen. Ja. Das lohnt sich absolut, sich auf die Dinge einzulassen. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch so in den letzten 2-3 Jahren angefangen, mich für Plastiken irgendwie zu begeistern. Ja. Das ist vorher überhaupt nie an mich gegangen irgendwie. Und mittlerweile finde ich, das ist sowas...
Skulpturen immer faszinierend. Hat mich schon mehr fasziniert als Bilder eigentlich, muss ich sagen.
Bei mir war es genau umgekehrt, ja. Aber mittlerweile muss ich wirklich sagen, ich finde, das ist irgendwie eine ganz tolle Geschichte. Aber halt eben auch, wenn du halt Sachen drüber fährst, wenn du was über die Geschichte weißt, was sich auf was bezieht und sowas, dann siehst du irgendwann einfach, du siehst viel mehr, was du halt sonst nicht siehst. Also Kunst hat, finde ich, schon was mit Wissen darüber zu tun.
Es hat zum Beispiel auch interessante, weil du kannst sogar auch Gossip damit verbinden. Also zum Beispiel oder Anekdoten oder auch traurige Geschichten. Also diese wunderbaren Figuren von der Niki Saint-Phalle, die ist praktisch daran gestorben, dass sie so giftige Farben immer verwendet hat. Also sie in diesen Lackdünsten immer war. Die erste, sie hat es relativ früh gestorben und das mag mit einer Ursache gewesen sein. Ja.
Die vor dem Soundtrack haben wir du noch.
Zum Beispiel, ja, diese runden Nanas oder wie sie
Nanas genau. heißen die. Da gab es einen, der hat es immer aufgebaut, der ist noch früher gestorben, aber ich weiß den Namen nicht mehr.
Ja, aber es ist schon interessant. Ja.
Dieses Poly blablabla. Keine Ahnung.
Tja, an der Kunst verstorben gibt's auch. Oder für die Kunst. Ja. Das ist natürlich noch dramatischer.
Die ist 1930, ist die richtige. Ich weiß nicht, die unterhalten sich draußen. Sollen sie noch mal.
Das ist ein Ding. Cool.
Ach, die stehen doch da im Bücherstand.
Ja, das ist hier, die sagen wirklich, also sie starb am 21. Mai 2002 im Alter von 71 Jahren im Süden des US-Bundesstaates Kalifornien in San Diego, das für sein mildes pazifisches Klima bekannt ist. Die Ärzte hatten ihr den Aufenthalt dort aus gesundheitlichen Gründen empfohlen, da sie nach der jahrzehntelangen Arbeit mit den giftigen Dämpfen, die bei der Verarbeitung des Kunststoffes entstehen, schwere Gesundheitsschäden der Atemwege davongetragen hatte.
Steht da was über ihre Helfer?
Ich guck gerade mal. Mhm. Bis jetzt habe ich nichts gefunden.
Literatur. Okay, dann ist es nicht.
Ja, möglich ist das schon, ja. Ja, mit Polyester hat sie gearbeitet, ja.
San Diego, da gibt es so ein schönes Meeresaquarium. So ein, echt?
Oh, ja.
Wirklich, faszinierend. Da hast du ein Aquarium, das ist ungefähr 6 Meter hoch. Ja, und dann ist so ein Taucher da drin, also ich habe mir das mal angeguckt, und dann war da so ein Taucher drin, der hatte so ein Mikrofon, und draußen stand jemand und du konntest Fragen stellen, an diesen Typ, und der hat die beantwortet. Der ist dann halt hoch und runter, und die hatten halt verschiedene Fische. Und Fische, wie man weiß oder auch nicht weiß, leben ja in der Regel immer in einer bestimmten Druckebene im Wasser, ja. Und das war super interessant, ja. Mhm. Das war echt faszinierend, ja. Und also ich meine, ich habe noch nie in meinem Leben ein Aquarium gesehen, was 7 Meter hoch ist. Also das war schon echt beeindruckend.
Es gibt ganz tolle Sachen. Es gibt auch welche, wo du durch so eine Röhre praktisch durchs Aquarium durchgehst. Mhm. Also solche Sachen, das ist schon, ja. Und dann denkst du, wenn der Honig geht, ist das nicht kaputt.
Yeah.
Ja, das habe ich auch schon gesehen. Das ist echt geil, ja.
Aber ich stehe nicht auf Aquarien. Ich weiß auch nicht. Nee.
Ja, aber ich meine, selber welche haben, möchte ich auch nicht. Aber was halt faszinierend ist, da ist nur ein ganz anderer Zeittakt irgendwie. Ja, also das schwebt alles und bewegt sich so langsam. Also deshalb sind Aquarien schon was irgendwie sehr beruhigend ist. Also ich bin jetzt auch, ich hatte mal sowas, ich habe es jetzt auch nicht mehr, will es auch gar nicht mehr haben. Aber das ist schon echt beeindruckend. Ich meine, wenn du durch so einen Tunnel gehst, ja, der 30 Meter lang ist und wo über der Wasser ist und wo dann diese Tiere schwimmen und so. Also ich finde das absolut faszinierend. Ich finde das wirklich ganz toll, ja. Oder auch Delfine oder Rochen oder was weiß ich.
Rochen finde ich, also Manta-Rochen finde ich mit die faszinierendsten Tiere überhaupt, weil die so majestätisch sind. Mhm. Ja. Wenn die so durchs Wasser gleiten wie ein UFO. Ja, genau.
Ja, genau.
Schon toll. Und es gibt in der Tiefsee gibt so obskure Viecher, also die sind durchsichtig und leuchten, und da gibt's so einen, der hat so eine Laterne, die er praktisch vor sich herträgt, und abartigstes Zeug. Also, wenn ihr das mal sowas, das sind, da ist doch jedes Alien ist doch ein Dreck dagegen. Ja, ja. Das ist und sowas geil. Lebt hier auf der Erde. Das ist schon irre. Ja. Wobei, wer weiß, ich meine, das kann ja eh keiner beweisen. Die paar Leute, die da unten waren, die haben die wahrscheinlich aus Plastik nachgebaut. Jetzt verarschen wir die mal ein bisschen. Wobei, ich habe immer noch
so eine gute Idee. Ich meine, die Expedition haben wir nichts gefunden. Aber wir denken so, Mist, wir haben so viel Geld investiert. Was können wir machen?
Ja. Erfinden wir mal so ein paar. Ich bin ja jetzt nicht so der Verschwörungstheoretiker, aber eine Sache, die halte ich immer noch aufrecht. Nee, stimmt auch. Es gibt ja angeblich irgendwo in den Schweizer Alpen, ganz tief in irgendeinem Schacht, einen Behälter. Da ist Selen oder irgendwas drin. Ich weiß nicht, irgend so eine relativ seltene Stoff und oder irgendein Isotop. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls etwas, das angeblich, wenn Neutrinos da einschlagen, Isotopen erzeugt und die werden dann gezählt. Und das sind irgendwie ganz wenige, weil die Neutrinos ja irgendwie so über durch alles durchdringend sind und so weiter. Und kosten Schweinegeld, ja. Und ich vermute ja, das ist eigentlich irgendwie nur so eine Art Wellness-Oase für Kernphysiker, die hier unten aufgebaut haben. Ist alles nur erstunken und erlogen. Das ganze Geld, was sie das kosten, geben die aus für Fressen und Schwimmbäder
das
und Sauna.
Das ist ein Forschungsprojekt.
Ja, völlig okay.
Und das erzählen jeden, wie hart sie arbeiten müssen und so, dass da bloß keiner hinkommt. Ja, und dann nur
so eine verschworene Gemeinschaft. Irgendwie, wenn du irgendwie mindestens mal im Nobelpreis berücksichtigt wurde, wirst du dann eingeladen dazu.
Ja, die Physiker, das traut man denen gar nicht zu. Ja.
Die Kernphysiker vor allen Dingen, Quantenmechaniker. Ja, ja, das ist so, war so meine Theorie. Ja, wer weiß ja, ob diese mit diesem Elektronenbeschleuniger, ob das alles stimmt.
Die haben ja, ich habe jetzt so lange nicht mehr davon gehört. Ich meine, irgendwie haben sie einen riesen Zirkus gemacht. Dann hieß ja, vielleicht wird die Welt verschwinden, ja, wenn sie das anschalten. Ja. Und stimmt. Dann angeschaltet, klack, irgendwie Sicherung rausgeflogen. Aber ich weiß nicht mehr, irgendein Problem hat es doch da gegeben. Ja.
Das ist doch ein Beweis für meine Theorie. Das ist alles nur Attrappe, das funktioniert gar nicht.
Aber ich meine, hast du seitdem noch mal irgendwas davon gehört?
Nein.
Ich meine, die müssen doch da irgendwie noch was machen.
Ja, oder auch. Wie hieß denn das? Was war denn das nochmal?
CERN hieß das,
oder? Das CERN hieß es schon immer. Das war dieses frühere, aber... Wie hieß denn dieses Riesending?
CERN 2.
CERN 2.0,
genau.
Ja, keine Ahnung. Ja, so ein Taschenzyklotrönchen, das wäre schon noch was. Ja. Das ist mein alter Englischlehrer ist mit 90 gestorben, habe ich jetzt erfahren. Oh, die arme Sau.
Und, apropos Alter, Sie haben eine ganz alte Galaxie jetzt entdeckt. Habt ihr das gehört mit dem Hubble-Teleskop?
Sei so alt, Galaxie. Wie das Universum überhaupt so ungefähr.
Ja, aber schon damals, oder?
Ja, Wahnsinn. Nee? Ist doch auch alles erstunken und erlogen. Da sitzt irgend so einer mit der Airbrush und macht diese Dinger und schießt. Und das ganze Geld wird versoffen, da bin ich ganz sicher.
Du hast so viel Terry Pratchett.
Du glaubst nicht an die Forschung.
Ich glaube nicht an die Forschung. Ich glaube nur an das, was ich selber sehe. Ja, wer beweist dir denn, dass wenn wir jetzt hier drin sitzen, dass außerhalb von uns überhaupt irgendwas existiert? Kannst du ja nicht beweisen. Du musst erst hingehen und dann entsteht das erst. Das ist ein Vakuum außenrum, ist nichts. Das ist nur Simulation.
Ja, aber ich denke, irgendwas muss ja dran sein. Wenn man ein Handy hat, was funktioniert, so, ich meine, das muss ja irgendwer muss es ja erfunden und erforscht haben, oder?
Das wächst an Bäumen. Nein.
Ja. Weil ich meine, alles um uns herum wird doch irgendwie auf eine Art immer.
Ja, das haben Sie dir erzählt.
Ich meine, ja, guck dich doch mal hier
das,
um. Ja,
vielleicht denkt sich das einfach nur jemand aus und denkt sich dann irgendwann überlegt, ach, das könnte auch mal ein paar bunte Lämpchen haben und so ein Bildschirm wäre auch nicht verkehrt.
Und deswegen und so. Heißen sie also Dinger Apfel, weil sie eigentlich am Baum hängen, oder?
Ja, genau.
Was? Okay.
Das wissen wir das ja auch. Das sind die subtilen Hinweise. Nein, aber das Interessante ist doch wirklich, das gibt interessante philosophische Betrachtung genau über dieses Thema. Also ob du sagst, existiert überhaupt etwas außerhalb meines Wahrnehmungsbereichs? Davon abgesehen, ist das, was ich wahrnehme, überhaupt das, was ist? Denn jetzt wenn wir mal wieder an die Forschung glauben, wir nehmen ja nur einen Bruchteil der Informationen wahr, die jetzt hier sind. Also wir nehmen ein bisschen über die Haut vielleicht noch Infrarotstrahlung wahr, aber sehen tun wir die nicht. Alles, was ultraviolett ist, sehen wir nicht. Wir hören nur den Schallbereich, wenn du gute Ohren hast, von vielleicht 50 Hertz bis 15.000 Hertz, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast.
Ja, aber da kannst du auch fragen, ich meine, gibt's uns?
Ja, ja,
oder sind wir vielleicht der Traum eines Schmetterlings?
Es gibt ernsthafte Überlegungen, es gibt ernsthafte Überlegungen, die das, also philosophische Richtungen, die das auch berücksichtigen.
Ja, gibt's.
da kann man sich Stunden, ich sind so die das erinnert mich so an die Zeit so rund ums Abi, wo man sich um so solche Gedanken
ja,
so,
stimmt,
das war so die Zeit, wo man so Sachen
oder was?
Naja, man muss ja nicht nur Kiffer haben solche Ideen.
Also, nee, aber ich wollte auch die Frage nach dem großen Ganzen und sowas.
Und den Sinn so, und überhaupt, ja.
Darf man doch mal stellen, oder? Ja. Muss kein Kiffer für sein.
Wollte ich gerade sagen. Oder Naturstaunen.
Genau.
Ja, ist doch gut. Ja, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Ich weiß auch nicht.
Das war ein großer Bogen.
Ein großer Bogen, ja. Von Naturstone zu Naturstone. Also, wir haben es geschafft von Anfang. Alpha und Omega, ja, das passt auch genau. So ist's im Leben.
Und du hast zu viel Terry Pratchett gelesen.
Da kann man nicht zu viel verlesen. Nein.
Okay.
Das ist einfach cool. Das muss man lesen und das ist einfach prima.
Ich weiß, dein alter Englischlehrer.
Nee, der hat mir das nicht beigebracht. Da bin ich selber drauf gekommen, auf Terry Pratchett. Ja, ja.
Nein, das weiß ich.
Ja. So ist es.